Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wir, also Theresa Sickert
und Markus Richter,
fragen heute bei Breitband, welche Haltung im Netz zu einer Harmonisierung des Diskurses führen könnte, anders als sich hinter der Ironie zu verstecken. Ironie ist Abstand gewinnen, aber eben auch das Gegenteil von Position beziehen. Und das könnte auch bedeuten, dass Ironie und Sarkasmus im Kontext sozialer Medien diese Stresskultur und den Hass sogar noch befeuern, weil unterschiedliche Positionen nicht ernsthaft ausgetauscht werden. Love Überland hat sich das Phänomen angeschaut.
Manche Leute halten Ironie für Gags, für Witze machen, aber ihre Opposition zum Ernst bedeutet überhaupt nicht, dass Ironie lustig ist. In ideologisch aufgeladenen Zeiten ist sie deshalb verboten. Im Nachhall der 68er konnte man sich häufig in Gesprächsgruppen wiederfinden, in denen allen Ernstes kleine Pappschilder bereitlagen, auf denen für den Notfall eines Missverständnisses ironisch geschrieben stand und die man hochhalten konnte. Heute gibt es dafür die kleinen Verkehrsschilder der zwinkernden Smileys, die den Freunden und Followern vorsichtshalber signalisieren, dass man gerade den Ironiemodus eingeschaltet hatte. Natürlich ist Ironie ein Diskurskiller, weshalb es ausgemachte Ironiehasser gibt, die gleich die Moralkommission einberufen wollen. Aber Ironie hat auch ein großes Potenzial zum Missverständnis, weshalb es in sozialen Netzwerken recht waghalsig ist, sie einzusetzen. In der Regel basiert das Verstehen von Ironie darauf, dass Sprecher und Hörer wissen, dass sie bestimmte Überzeugungen teilen. Aber bei Twitter-Followern weiß man das nicht. Auch deshalb werden soziale Nachrichten ausgiebig mit Emojis nacherklärt. Und vielleicht auch, weil sowieso kaum noch Zeit ist, genau hinzuhören oder hinzulesen. Nicht jeder versteht Ironie. Trotzdem brach mit der sogenannten Spaßkultur unter Kohls glücklichen Kindern flächendeckend eine Ironie-Epidemie aus. Die hielt sich bis weit ins neue Jahrhundert und war allgegenwärtig. Alles war so durchironisiert, dass nirgends mehr Bedeutung oder Haltung zu etwas zu erkennen war. Die Spaßgesellschaft verwandelte die intellektuelle Kunstform Ironie zunächst in permanentes Geblödel und mit dem Internet dann in eine sogenannte Kulturtechnik. Tatsächlich aber scheint Ironie eine emotionale Wadenwickel gegen die Ohnmacht zu sein. Schafft Distanz, macht das Leben leichter, hilft zumindest eine gewisse Spannung zur Gegenwart auszuhalten, auch angesichts des real existierenden Irrsinns, der einen oft umgibt. Aber ist die jeweilige Ironie nun authentisch oder nicht authentisch? Häufig ist Ironie eine Maske, hinter der man gerade im Netz wahre Gefühle versteckt. Und manch markige ironische Bemerkung ist schlicht eine Angstreaktion, wie das mutige Pfeifen im Walde. Es heißt, sie sei ein Teil des Hipstertums. Auf jeden Fall ist Ironie aber zum Schutzschild geworden, der belastbare Realität auf Distanz hält oder die Verantwortung dafür. Und manche tragen ihre Ironie mit sich herum wie ein Regencape. Aber Ironie als Grundhaltung führt mitunter zur Gleichgültigkeit gegenüber der Realität, zum Weglachen jeglichen Standpunktes, zum Ausradieren aller Bedeutung. Böse Falle. Viele Trump-Gegner haben jetzt festgestellt, dass diese Witzfigur, auf die sie stets nur ironisch reagierten, ihre Demokratie zerbröselt. So sad. Und viele junge Amerikaner sind in dem Jahr seit Trumps Ernennung aus ihrem ironisch leicht beschwingten Traumtag erwacht und haben festgestellt, dass sie sich das ironische Getue nicht mehr leisten können, weil es Werte gibt, die zu verteidigen sich lohnt. Also ganz ohne Ironie jetzt mal.
Love Überland. Über Ironie im Netz. Welche Folgen hat die Ironie für den gesellschaftlichen Diskurs und welche Alternativen gibt es, wenn man nicht gleich den moralischen Zeigefinger erheben möchte?
Ja, das besprechen wir jetzt gleich nach der nächsten Netzmusik. Die Songs der argentinischen Band Trademarks and Copyrights klingen alle ein bisschen so, als hätte man einen schnulzigen 90er-Jahre R&B-Song zerhackt und dann durch einen Lo-Fi-Filter laufen lassen.
Der Künstler hinter dem Pseudonym macht schon seit gut 3 Jahren diese Form von Chillwave oder auch Vaporwave und bringt alle paar Wochen was Neues raus. Bei Bandcamp hat er schon insgesamt 29 Alben und EPs veröffentlicht. Sehr produktiv. Und hier Trademarks und Copyrights von Softskin.
Trademarks and Copyrights mit Softskin hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Wir alle begegnen ihr ständig in unseren Timelines der Ironie. Sie ist zu einer Art Kulturtechnik des Pseudo-Engagements geworden. Man möchte nicht wirklich Stellung beziehen, also gibt man seiner Aussage einfach so eine ironische Färbung und wird viel weniger angreifbar.
Aber brauchen wir in Zeiten eines rauen Tons und von Hass im Netz nicht genau das Gegenteil? Wie könnte eine neue Haltung aussehen, die diesem Phänomen zeitgemäß etwas entgegensetzt?
Darüber haben wir mit Johannes Hedinger gesprochen. Er ist Dozent und Teil des Schweizer Künstlerduos Komm und Komm und er hat bereits vor 10 Jahren ein postironisches Manifest mitverfasst. Und von ihm wollten wir wissen, aus welcher Motivation heraus er damals dieses Manifest verfasst hat.
Das war zuerst mal ein Bedürfnis, ein persönliches Bedürfnis. Also wir haben die Jahre davor sehr viel ironische Kunst und ironische Kulturerzeugnisse produziert und uns ging es einfach auf den Keks, dieses ständige Zwinkern, sich ständig dekonstruieren, dann manchmal in der zweiten Ordnung schon irgendwie Dekonstruktion der Dekonstruktion. Also eben nicht direkt auf die Dinge zugehen. Wir befanden uns in einer Ironiefalle und dieses stete Drehen um Referenzen und das wollten wir loswerden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn das so zum starken Brand und zu einem Wiedererkennungselement wurde, unserer Produktion. So mussten wir uns eigentlich wie ein Programm, ein Manifest schreiben und uns sagen, so, jetzt wollen wir anders machen, wie wollen wir es machen. Und das ist zuerst natürlich mal eine Behauptung und in die muss man dann reinwachsen und die muss man erfüllen und beweisen. Und natürlich haben die Leute zuerst das auch als Ironie verstanden und mal laut gelacht und wir mussten jetzt diesen Beweis antreten.
Also brauchen wir auch gesellschaftlich ein Umdenken über Ironie und Sarkasmus? Brauchen wir diesen Antivirenfilter, der uns also die Ironie wieder herausnimmt aus unseren Betrachtungen der Welt?
Ich denke ja. Also für mich persönlich habe ich das halbwegs jetzt den Weg gefunden. Und ich sehe eher die Nachteile von ironischer Haltung. Kurz sprechen, also man kann einem Problem so relativ anscheinend geschickt aus dem Weg gehen. Man kann Hintertüren offen lassen. Man wirkt natürlich dadurch vielleicht auch überheblich und unnahbar. Man kann jeden Schwachsinn nochmal irgendwie rechtfertigen. Es ist ja nur ein Witz gewesen, ein Spiel. Also dieses ständige Zwinkern, so diese Fluchtmanöver, das verhindert einfach so auch ja, eine Nähe und eine Emotionalität. Oder mein persönlicher Wunsch war eben dann eben unverstellt wieder nahe, direkt an die Dinge heranzugehen. Da sehe ich schon eine Tendenz, die jetzt wieder kommt. Und ich bin natürlich auch ein bisschen beunruhigt, weil ich jetzt auch diese Aneignungen dieser utopischen Elemente auch in der Politik sehe. Also zum Beispiel in Deutschland bei den identitären Bewegungen, oder wie heißt die? Die Identitären. Also diese völkische Gruppierung, die mit diesen Naturutopien durchdrängte, ethno-pluralistische, kulturrassistische Konzepte unterfüttert. Das finde ich hochproblematisch. Und die sind dann eben nicht ironisch gemeint. Also die meinen das ja auch so. Ich würde das aber nicht postironisch nennen, sondern die versuchen das auf einem Realitäts... Die meinen das wirklich. Und das ist eben das Gegenbeispiel. Also man hat dann Künstlerkollektive wie Zentrum für politische Schönheit, die die Rechten ironisch persiflieren. Und da spielen die dann mit Formen und Ästhetik und dem Kanon der Rechten. Und jetzt machen das die Rechten mit per se linken Formen. Und das finde ich dann problematisch, weil sie es nicht mehr ironisch meinen.
Das heißt also auch für den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Bürger wird es vielleicht auch schwieriger zu unterscheiden, wann er speziell vielleicht auch im Netz auf Ironie trifft und wo eben nicht.
Ich glaube schon, dass es die Ironie immer noch gibt. Denn Postironie heißt ja nicht, dass es die Ironie nicht mehr gibt. Aber sie ist natürlich nicht mehr so vorhanden wie in den 80er, 90er Jahren, wo es einfach nur in der Breite schick war, ironisch zu sein. Ich glaube, das ist wirklich vorbei. Also es ist jetzt nicht eine präironische Phase wie in den 50er Jahren, wo alles, was man sagt, genau so gemeint wird. Es gibt einfach verschiedene Formen und man muss die Codes kennen. Und damit wird gespielt und leider eben auch manipulativ gespielt, wenn es dann eben politisch wird.
Wenn man aber jetzt als ganz normaler Mensch versucht, also so einen Ironie-Zirkel zu durchbrechen, dann wird man halt eben schnell zu so einem Moralapostel oder vielleicht auch einem Spielverderber. Und das macht vielleicht Diskurs erst recht unmöglich, oder?
Das klingt ja ein bisschen, wie man Ironie braucht, um nicht ein Spielverderber zu sein. Das glaube ich nicht. Also ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel Milo Rau. Der macht ja keine Dekonstruktion mehr. Der macht Rekonstruktion, vielleicht Reenactment, aber der versucht ja scheinbar die Wahrheit und das, was ist, zu zeigen, durchzuspielen. Ich erlebe nicht das Spielverderber, also er zeigt Prozesse, das wird offen verhandelt. Also die Realität, ob jetzt das der Kongo ist oder irgendwie die Situation in Russland etc. Aber das ist natürlich eine Inszenierung und zwar eine hochgradige dazu. Aber es ist nicht postironisch und es ist auch nicht ironisch. Aber natürlich manipuliert der uns auch. Also bei ihm muss es auch schmerzen und ohne Tränen geht es nicht.
Sie haben ja eben gesagt, Sie glauben, dass es die Ironie auch immer noch gibt, dass die Ironie nur anders ist, als sie vielleicht in den 80er oder 90er Jahren waren. Also die Ironie sieht einfach anders aus. Was genau meinen Sie damit? Wie ist die Ironie heute?
Heute gibt es natürlich alle Spielformen von Todernst bis naiver und Postironie und vermutlich noch 5 andere Spielformen. Das existiert parallel zusammen. Also so, man muss ein System kennen, bevor dass man es hacken kann. Also man kennt die Codes und setzt sie neu zusammen. Wenn man die Codes nicht kennt, dann kann man auch die Ironie nicht erkennen.
Und wie sieht das jetzt konkret aus? Also wenn ich jetzt die Ironie hacken wollen würde, wie sieht die dann aus? Was passiert dann?
Ja, wenn man die Ironie hacken will, dann wird es kompliziert. Und dann ist man eigentlich wieder in der Falle. in der Ironiefalle oder in der Fachidiotenfalle, weil dann nur zwei, drei andere erkennen und man eigentlich auch nicht verstanden wird. Das ist mitunter auch ein Grund, dass ich persönlich eigentlich da nicht mehr weiter wollte, weil irgendwie man produziert dann eigentlich diese Sorte von Kultur oder Kommentaren für einen kleinen Klientel, die irgendwie diese Freaks, die irgendwie das noch mitturnen können. Und wenn man irgendwie verstanden werden will von einer Breite, dann muss man sich halt irgendwie dieses künstlerische Getue abtun und irgendwie sagen, was ist. Und direkt auf die Dinge unverstellt hinzugehen mit dem Risiko, dass man eben verletzt wird oder dass man sich nicht verflüchtigen kann oder zurückziehen kann oder am Schluss noch eine Pirouette ziehen kann und sagen, ist ja alles nur ein Witz gewesen. Dann sind die Hosen unten und das muss man aushalten. Man weiß dann auch nicht, wie es ausgeht. Das ist ja auch der Vorteil bei diesen ironischen Projekten. Man hat 5 Ausgangstüren und kann dann eine nehmen und es wird dann auch nicht mehr unverbindlich.
Der Künstler und Dozent Johannes Hedinger über Ironie in der Kunst und warum er glaubt, dass es sich lohnt, sie zu überwinden.
Das Gespräch können Sie im Anschluss an die Sendung gerne im Podcast nochmal hören und gerne auch teilen. Den Breitband-Podcast finden Sie unter breitband.deutschlandfunkkultur.de oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Und hier gibt's jetzt Glow mit True Blue.
Glow sind ein Duo aus Pittsburgh und machen sehr ruhigen, verhuschten, ja, sonnigen Dreampop. Musik, zu der man sehr gut jetzt auch zum Wochenende faul sein kann. Das Album können Sie sich gerade beim Label Flowerpot Records gratis herunterladen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Mit Tim Wieser. Hallo.
Hallo. Die freiwillige Selbstkontrolle der Presse in Deutschland, also der Deutsche Presserat, und der hat in dieser Woche für das vergangene Jahr Bilanz gezogen. Wie ist die ausgefallen?
Ja, den Presserat haben etwas weniger Beschwerden von Leserinnen und Lesern erreicht, aber immerhin gingen noch 1.788 ein. Etliche gab es zum Beispiel wegen der Berichterstattung über den G20-Gipfel in Hamburg und über den Terroranschlag auf ein Popkonzert in Manchester. Nach beiden Ereignissen hatten Boulevardmedien Bilder veröffentlicht, die nicht den Regeln des Pressekodex entsprechen. Nach dem Anschlag in England sind zum Beispiel Fotos aus den Facebook-Accounts der jungen Opfer kopiert und publiziert worden. Fast die Hälfte der 21 Rügen im letzten Jahr sprach der Presserat wegen unerlaubter Schleichwerbung aus. Und die ist oft nicht mal so richtig gut versteckt, muss man sagen. Und da hatte Sonja Volkmann-Schluck vom Presserat auch ein Beispiel.
Eine Frauenzeitschrift veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Doppelseiten, auf denen der Diäterfolg einer bestimmten Person vorgestellt wird. Die Texte verweisen auf eine einzige Methode und nennen auch den entsprechenden Anbieter namentlich, zum Teil mit Link auf die Internetseite. Und es erfolgt keinerlei journalistische Einordnung.
Besonders oft würde übrigens auf Online-Seiten gegen den Grundsatz der Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung verstoßen.
Um ganz andere Inhalte geht es auf der Seite gutenberg.org. Dort kann man sich eigentlich kostenlos große Literatur als E-Book herunterladen. Mehr als 56.000 Werke in verschiedenen Sprachen.
Runterladen konnte man, Vergangenheit muss man sagen. Seit ein paar Tagen funktioniert es nämlich nicht mehr, für deutsche Nutzer zumindest. Warum?
Ja, Hintergrund ist ein Urheberstreit zwischen dem deutschen S. Fischer Verlag und dem amerikanischen Project Gutenberg, das die Seite betreibt. Konkret geht es um 18 Texte von Heinrich und Thomas Mann sowie Alfred Döblin. Da der Tod der Schriftsteller noch nicht 70 Jahre zurückliegt, sind ihre Werke nach deutschem Gesetz noch geschützt und die Rechte liegen eben beim S. Fischer Verlag. Nach amerikanischer Rechtsprechung wären sie bereits gemeinfrei, also kostenlos verwendbar. Der S. Fischer Verlag, der ist hier in Deutschland vor Gericht gezogen und hat auch Recht bekommen. Statt nun aber die 18 Titel der drei Autoren einfach von der Seite zu nehmen, sperrt das Project Gutenberg alle Nutzer mit deutscher IP-Adresse aus. Begründung: Das sei eine Schutzmaßnahme aus Angst, dass der Verlag noch weitere Titel beanstandet. Außerdem könne man sich als gemeinnütziges Projekt kostenspielige Prozesse nicht leisten. Unsinn, sagt da der S. Fischer Verlag. Schließlich habe man versucht, sich außergerichtlich zu einigen. Tja, und übrigens, es gibt auch Berichte, dass die Sperre nicht immer funktioniert und sich auch von einigen Rechnern, auch von Deutschland aus, weiter Texte runterladen lassen.
Ja, gefreut hat sich in dieser Woche Dorothee Bär von der CSU. Sie wird künftig das neu geschaffene Amt der Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt bekleiden.
Und da ist es natürlich schön, wenn man da, ich sag's ganz offen, jahrelang auch etwas belächelt wurde, ob des Themas Digitalisierung, und mir vor vielen Jahren noch geraten wurde, mich mal mit seriöseren Themen als mit denen der Digitalisierung zu beschäftigen, dass es sich jetzt dann doch anscheinend durchgesetzt hat, dieses Internet.
Wer hätte das gedacht? Dorothee Bär war das im Bayerischen Rundfunk. Bisschen getrübt wurde die Freude vielleicht aber auch, denn es gibt ja Kritik an ihrer Person.
Die kam zum Beispiel von den Grünen mit dem Hinweis, dass Dorothee Bär schon in den letzten 4 Jahren als zuständige Staatssekretärin im Verkehrsministerium für eine bessere digitale Infrastruktur hätte sorgen können. Außerdem befürchtet man, dass die Politikerin Datenschutzregeln für Verbraucher aufweichen und wenig den großen Internetkonzernen entgegensetzen werde. Dorothee Bär, die lässt die Kritik aber nicht so richtig an sich rankommen. Sie strebt weiter, sagt sie, eine flächendeckende digitale Infrastruktur von Weltklasse an.
Wow.
Das hat sie im ZDF diese Woche gesagt. Außerdem sei Digitalisierung nicht nur schnelles Internet. Sie will sich unter anderem auch für Programmieren als Schulfach in der Grundschule einsetzen. Und als Beispiel, dass man eben weiterdenken müsste, hat sie das Stichwort Flugtaxis fallen lassen, was sich dann auch gleich mal in den sozialen Netzwerken verselbstständigt hat. Unter dem Hashtag Flugtaxi waren neben viel Kritik auch einige angebliche Prototypen des Transportmittels zu besichtigen. Da machte zum Beispiel auch die Flugmaschine von Pippi Langstrumpf die Runde und das sah natürlich nett aus, wie Pippi da mit ihrem Flugtaxi durch die Gegend steuerte.
Ja, Tim, da setzen wir dich jetzt auch rein. Bedanken uns natürlich vorher auch noch ganz artig bei dir für die Medien und Meinung.
Ich mache den Abflug.
Sehr schön. Alle Links zum selber Nachlesen gibt es unter breitband.deutschlandfunkkultur.de, genau wie den zur nächsten Netzmusik.
Der nächste Song kommt von der aktuellen Gratis-Compilation des französischen Netlabels Cyclerenbib, glaube ich, so wird es ausgesprochen, die schlicht und einfach Volume 24 heißt.
Mit dabei ist die in Berlin lebende schwedische Songwriterin Caroline Blomqvist, die als Ru hier lebt und musiziert. Das bedeutet so etwas wie Wiegenlied auf Vietnamesisch oder Strom oder Fluss auf Französisch. Zur Musik passt es und aus diesem Strom hören wir jetzt Seeds.
Besprechung.
Joshua Cohen ist ein Autor, der sich in seinen Büchern damit beschäftigt, wie das Internet und Digitalisierung unser Leben beeinflussen und verändern.
Aktuell tut er das zum Beispiel in seinem Buch Der Zahlen, einem 700 Seiten dicken Roman, den Jan Wiele von der FAZ löwensüffisant als eine Art The Circle für Menschen mit Gehirn bezeichnet. Und The Circle war 2013 eine Internet-Dystopie des Autors Dave Eggers.
Wobei hier in dem Fall, also im Buch Der Zahlen, nicht unbedingt eine klassisch stringente Geschichte gemeint ist, denn das Besondere bei Cohen ist, dass er nicht nur über das Internet schreibt, sondern auch ein bisschen wie das Internet schreibt.
Ja, also auch so chaotisch, fragmentarisch, manchmal auch gar nicht so gut verständlich. Manchmal tauchen sogar ein paar Zeilen Code auf. Also es gibt irgendwie schon eine Geschichte, aber es ist gar nicht so einfach, ihr zu folgen.
Unsere Kollegin Vera Linz hat den Autor getroffen und ihn zu eben dieser Fragmentierung befragt.
Ausgangspunkt des Gesprächs war die These, das Internet fragmentiert unser Leben, weil wir auf vielen unterschiedlichen Kanälen Informationen erhalten.
Das Internet Internet fragmentiert unser Leben. Es spaltet uns in verschiedene Persönlichkeiten. Gleichzeitig erreichen uns so viele Informationen auf so vielen unterschiedlichen Kanälen, über E-Mails, Social Media, digitale Dateien und so weiter. Führt das auch zu einer fragmentierten Literatur, zu fragmentiertem Schreiben und Lesen?
Ich denke, wie wir lesen, unterscheidet sich nicht davon, wie wir leben. Lesen ist Teil des Lebens und darum kann man kaum sagen, dass sich die Leseerfahrung davon entkoppelt, wie wir insgesamt leben. Und ja, es sieht so aus, als würden unsere Leben zunehmend fragmentiert, wie auch unser Lesen. Aber ich glaube nicht, dass man das negativ sehen muss. Statt fragmentiert würde ich sagen, unser Lesen ist heterogener. Es ist diverser, offener, als es jemals war. Mehr Menschen lesen und schreiben als je zuvor. Und sie lesen mehr außerhalb ihrer Fachgebiete, ihrer Kulturen, ihrer Sprachen. Für mich ist das etwas Positives. Ich glaube nicht, dass irgendetwas, wozu unser Gehirn in der Lage ist, von Natur aus schlecht für uns ist. Wir sind in der Lage, all diese unterschiedlichen Texte zu verarbeiten, genauso wie wir zum Mittag Pizza essen und zum Abend Sushi.
Andererseits versuchen die Medien, schlüssige Geschichten zu liefern, einen Fluss an Informationen, dem Menschen folgen können. Wie passt das zusammen mit der großen Verwirrung, die das Internet über uns bringt?
Ich denke, die Idee der Kohärenz ist falsch. Das ist eine Idee der Aufklärung, in der wir alle leben, als wären wir die Helden eines Romans, der unser Leben darstellt. Unsere Leben sind keine Romane, in denen man leicht nachverfolgen kann, wie sich ein Charakter entwickelt und verändert. Unsere Leben waren nie so. Bei der Idee einer schlüssigen Botschaft assoziiere ich immer totalitäre Regimes. Was ist schlüssiger als die Botschaft des Stalinismus oder des Nationalsozialismus? Wir leben in einer Welt, die gelitten hat unter der, in Anführung, Idee der Aufklärung, wo die wichtigsten Texte von einzelnen Individuen verfasst und dann bewusst verbreitet wurden als das Werk eines einzelnen Genius. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die wichtigsten Arbeiten gemeinschaftlich entstehen, als Produkt von Interaktivität. In diesem Übergang müssen wir als Leser viele Entscheidungen treffen, die früher Medienhäuser getroffen haben. Ich finde das sehr befreiend, dass, wie wir lesen, nicht mehr von einer Gruppe von Verlegern hinter verschlossenen Türen entschieden wird.
Wenn wir all das Fragmentarische nehmen, wo ist das Verbindende? Was hält die Gesellschaft zusammen?
Es ist dasselbe, was auch deinen Verstand zusammenhält, wenn du einen Tag lang online bist. Wenn ich mich an deinen Computer setzen und auf deinen Browserverlauf schauen würde, würde ich sagen, du bist schizophren. Warum suchst du die Abflugzeit eines Flugzeuges raus und dann kaufst du diese Schuhe und dann diesen Zeitungsartikel und dann dieses politisch völlig inakzeptable Ding, das du vielleicht nur liest, nicht weil du mit dieser Sicht übereinstimmst, sondern weil du wissen willst, was die andere Seite sagt. Was alles zusammenhält, ist deine innere Logik, deine innere Stimme. Auf viele Arten und Weisen ist das die innere Stimme eines Romans. Der Roman in meinem Kopf ist der Strang des Bewusstseins, der alle diese Datenpunkte miteinander verbindet. Das wollte ich mit meinem Buch erreichen. Ich wollte einen, eigentlich zwei Stränge des Bewusstseins schaffen, die alle Daten miteinander verbinden. Wenn ich Sie fragen würde, warum haben Sie diese oder diese Website besucht, wären Sie in der Lage, mir das zu sagen. Oder zumindest würden Sie mir den Prozess erklären können.
That process is never recorded. That process doesn't become recorded as data in the same way that your browsing history is recorded as data.
Dieser Prozess wurde nie aufgezeichnet und er wird nie auf dieselbe Weise aufgezeichnet werden, wie Daten unseres Browserverlaufs dokumentiert werden oder unsere Einkaufshistorien. Wie also können wir den Prozess aufzeichnen, der diese individuellen Datenpunkte miteinander verknüpft? Mit Literatur. Literatur zu lesen hilft dir dabei, dein Gefühl für dich selbst zu bewahren. Das Gefühl für die Persönlichkeit, die all diese Interessen miteinander verbindet. Wir alle bewegen uns integer in verschiedenen Kontexten. Wir alle zeigen der Welt verschiedene Gesichter von uns. Aber wir wissen zumindest, es sei denn, wir sind geistig krank, dass wir situativ unterschiedlich reagieren. Die Funktion von Literatur besteht darin, uns daran zu erinnern, dass unser Selbst mit so vielen unterschiedlichen und widersprüchlichen Wünschen und Lüsten umgehen kann.
Es gibt verschiedene Bücher über das Internet, zum Beispiel The Circle von Dave Eggers oder Bücher von Neal Stephenson. Wo würden Sie in diesem Spektrum Ihre Arbeit sehen?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Schriftsteller. Ich würde ihre Arbeit nicht mit meiner vergleichen. Ich teile nicht die Idee von Dave Eggers, dass das Internet eine bösartige Macht ist. Ebenso wenig betrachte ich das Internet mit einem rein historischen Blick, wie es Neal Stephenson tat. Auch nicht mit dem Mittel der Science Fiction, was er in anderen Fällen gemacht hat. Mich interessiert mehr, wie unser Leben von einem analogen System in ein digitales übergeht, wie sich das politische System von einem analogen zu einem digitalen wandelt. Der Übergang von der Welt des Buches in die virtuelle Welt ist es, der mich interessiert. In diesem Übergang werden Leben gemacht und es gehen Leben verloren. In diesem Übergang gibt es die Möglichkeit, wichtige Werte von der vorherigen Kultur in die nächste zu importieren. Und das ist für mich die wichtigste Frage beim Schreiben. Was nehmen wir aus der Vergangenheit, aus dem Buchzeitalter, mit in die Gegenwart der virtuellen Welt?
Die Digitalisierung hat die Worte verändert. Sie hat sie fluider gemacht, wie Goldsmith schreibt. Man kann mit Texten viel mehr machen als früher. Man kann sie kopieren, man kann sie remixen. Betrachten Sie als Autor das als Chance oder als eine Bedrohung, dass Sie auf eine völlig neue Weise mit Texten kreativ sein können?
Ja, das ist wahr. Aber mich amüsiert es auch immer, wenn solche Fragen kommen. Die Idee, einen Text zu kuratieren, das ist nicht das Gleiche wie die Collage eines Collagenkünstlers oder eines DJs. Ich habe jedes Wort im Buch geschrieben. Ich mache aus der Idee des Copy and Paste, der Idee, dass man Texte einfach appropriieren, in Besitz nehmen kann, eine Satire. Ich mache daraus eine Parodie. Ich verspotte sie. Ich wollte ein Werk verfertigen, das bewusst von einer Person geschaffen wurde, ganz in der aufklärerischen Tradition des einsamen Autors, der in seinem Zimmer sitzt und dessen wahrer künstlerischer Verdienst darin besteht, den Menschen das Gefühl zu geben, dass es von verschiedenen Autoren stammt. Mich interessiert weniger der kollaborative Blick, sondern Kunst zu machen, die so aussieht, als beinhalte sie den kollaborativen Blick. Das gibt einem als Individuum Zufriedenheit und Kontrolle.
Thank you very much.
Darauf muss man erstmal kommen, als Einzelner so zu schreiben, dass es so wirkt, als hätte man von anderen kopiert. Der Autor Joshua Kohn war das im Gespräch mit unserer Kollegin Vera Linz.
Und diese Musik kommt aus den USA, aber der Song aus Italien. Swordfish in Italian von Bike Cruise.
Bike Cruise war das mit Swordfish in Italien hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur.
Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel saß ein Jahr lang ohne ordentliche Anklage in der Türkei in Haft. Mesale Tolu und viele andere Journalisten sind dort immer noch im Gefängnis. Und der slowakische Investigativjournalist Jan Kuciak wurde ermordet. Wahrscheinlich wegen seiner journalistischen Arbeit.
All diese Namen haben das Thema Meinungsfreiheit wieder in die deutschen Medien gebracht. Ein Land, in dem das Kritisieren von Staaten und der Kampf für Menschenrechte Teil der politischen Öffentlichkeit ist. Aber die Probleme sind natürlich nicht auf Europa beschränkt.
Aber wie geht es Menschenrechtsaktivisten im globalen Süden, queer-feministischen Kollektiven in Brasilien oder tibetischen Aktivisten in Indien?
Das Internet Freedom Festival in Valencia versucht, Menschen aus sämtlichen Communities weltweit an einem Ort zu vernetzen. Jenny Gensmer war dort und hat mit Aktivistinnen und Aktivisten über ihre Strategien gesprochen.
Das hier ist die Thursday Night Show. Es gibt Stars, Spiele, Comedy und sie ist verboten. Im Iran ist überhaupt kein Satellitenfernsehen erlaubt. Deshalb sitzt das Unternehmen, das den Sender Manoto TV betreibt, in London und sendet von dort. Nariman Gharib, rotes Basecap, weißer Hoodie, ist Social Media Spezialist und arbeitet für den iranischen Fernsehsender. Er sitzt in einem der gläsernen Gänge des alten Industriekomplexes aus gelbem Backstein, in dem sich heute ein Theater und Coworking Spaces befinden und in dem seit 3 Jahren das Internet Freedom Festival stattfindet. Nariman ist zum IFF gekommen, um darüber zu sprechen, wie Manoto TV die Zensur im Iran umgeht. Und das beginnt schon beim Bildmaterial.
Wir haben eine Sendung, in der es um die Proteste im Iran geht. Journalist kann jeder dort sein. Alle haben Telefone und Kameras. Wenn jemand da draußen etwas Gutes oder Schlechtes sieht, dann kann die Person es einfach aufnehmen und uns schicken. Und wir nehmen es dann in unsere Sendungen mit auf.
Um Bilder aus dem Iran zu erhalten, hat Nariman mit seinem Team unter anderem einen Telegram-Chat eingerichtet. Weil der Messenger-Dienst aber immer wieder geblockt wird, müssen andere Wege gefunden werden, um an das Material zu kommen, sagt er und zeigt auf seinen Laptop.
Hier in diesem Online-Formular kann man zum Beispiel auswählen, dass man ein Video hochladen will. Und auf dieser Internetseite gibt es verschiedene Proxies, wie den Tor-Browser zum Beispiel. Damit können die Leute die Zensur umgehen. Die Domain von dieser Seite verändern wir jede Nacht und veröffentlichen sie dann auf dem Fernsehscreen. Das Satellitenprogramm wird regelmäßig von der Regierung gestört. Aber wer unser Programm online sieht, der weiß, welche Internetseite gerade nicht geblockt ist und wo er sein Material dann hochladen kann.
Nariman selbst kann nicht mehr in den Iran zurück. Sie würden ihn beschuldigen, ein Spion zu sein oder ihn zwingen, seine Kollegen zu beschuldigen. Er könnte festgenommen oder zum Tode verurteilt werden, erzählt er. Narimans Befürchtungen kennen einige der angereisten Aktivistinnen und Aktivisten. Interviews können viele nicht geben, weil sie darauf angewiesen sind, ihre Identität zu schützen. Wer sprechen kann, gehört oft zu privilegierteren Gruppen, die im Exil leben. Wie auch der tibetische Sicherheitsexperte Lobsang, der im indischen Dharamsala geboren wurde.
In der Diaspora haben wir eine stärkere Stimme. Wir können sagen, was wir wollen. In Tibet gibt es keine Meinungsfreiheit.
Lobsang hat sich darauf spezialisiert, Schadsoftware aus China abzuwenden. Vor allem seit 2008 gäbe es immer mehr zielgerichtete Malware-Angriffe auf Angehörige der tibetischen Diaspora, die Computer infizieren oder die Accounts einzelner Personen hacken. Es geht darum, auf dem Laufenden zu bleiben, was in der Community passiert und wer die entscheidenden Persönlichkeiten sind.
Andrew.
Nanda ist Brasilianerin. Grün gefärbte Locken, dunkle Brille. Während sich viele auf dem Internet Freedom Festival Gedanken darüber machen, Kommunikationssoftware zu entwickeln oder staatliche Zensur auszutricksen, gehört Nanda zu einer Gruppe lateinamerikanischer Feministinnen, die sich auf dem IFF versammelt hat und noch einen Schritt weiter gehen will.
We have several feminist infrastructures which are serving safe spaces in internet for.
Wir arbeiten daran, feministische Infrastrukturen aufzubauen. Es geht darum, im Internet safe spaces für Menschen zu schaffen, die sich als weiblich identifizieren. Ich sehe darin einen Akt des Widerstands. Wir wollen Sicherheitsmechanismen entwickeln, die im Backbone des Internets ansetzen. Das heißt, wir nutzen keine privaten Internetanbieter, sondern offene Software. So haben wir einen feministischen Server aufgesetzt, auf dem schon sämtliche Anwendungen wie Spreadsheets, Patches und File-Sharing-Dienste wie OwnCloud laufen.
Wir ist das queer-feministische Kollektiv Vendettas aus São Paulo.
Auf dem IFF diskutiert Nanda mit anderen Aktivistinnen über die Frage, was Technologien leisten müssen, um den Bedürfnissen der Gruppe gerecht zu werden.
Actually, we need feminist infrastructures. Just because we need specialized technology for.
Es geht darum, spezialisierte Technologien für spezielle Themen zu schaffen. Wir haben Technologien, um militärische oder akademische Probleme zu lösen. Wir brauchen auch Technologien, um Probleme von Frauen zu lösen. Wir sprechen hier von Online-Belästigung und Bedrohungen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Wir brauchen sichere Orte, an denen wir uns über feministische Themen austauschen können oder vor Verfolgung sicher sind.
Wer sich auf dem Internet Freedom Festival bewegt, sieht Menschen mit Glitzer im Gesicht, Blumen im Haar. Morgens gibt es Yoga. Die Lage ist ernst. Deshalb ist es umso wichtiger, sich gegenseitig gut zu behandeln. Anzuspornen und zu feiern ist die Botschaft. All das ist gut, findet auch die italienische Hacktivistin Regina. Und trotzdem werde hier mehr versucht, ein kommerzielles Internet zu reparieren, als Ansätze von alternativen Infrastrukturen wie die der Brasilianerinnen zu fördern. Viele dieser Versuche seien noch ganz am Anfang, sagt sie.
Ich finde, dass die meisten autonomen Infrastrukturen, was die mit Servers arbeiten, nicht reif genug sind. Es gibt nur ein paar, die ich Menschenrechtlerinnen mit großem Risiko empfehlen würde. Also man muss sie stärken, bevor sie echt vertrauensvoll werden. Und hier im IFF hat man diesen Eindruck nicht. Man hat diesen Eindruck, dass sie schon existieren und dass sie schon immer da waren und dass es so schön ist. Und leider ist es nicht so.
Aber es wird daran gearbeitet. Und das klingt eigentlich ganz sympathisch. Jenny Gensmer war das mit einer Reportage vom Internet Freedom Festival in Valencia. Und noch eine kurze Korrektur zur Anmoderation des Beitrags. Messale Tolu wurde bereits im Dezember 2017 vorläufig aus der Haft entlassen, darf aber die Türkei nach wie vor nicht verlassen.
Jetzt sind wir beinahe schon am Ende der Sendung. Und es war wieder so eine Sendung, wo man denken könnte, wir haben ja viel gelernt und wir könnten viel umsetzen. Ich finde das jetzt gerade wieder ganz spannend. Da wird gesagt, naja, wir reparieren eigentlich dieses zentralisierte Internet, wo es große Plattformanbieter gibt und kämpfen damit, dass das im Grunde an der Basis kaputt ist. Aber versuchen wir mal dieses so, lasst uns doch mal dezentrale Services nutzen. Dann habe ich mich gerade gefragt,
machen wir das eigentlich?
Naja, machen wir das? Also man versucht das halt immer wieder. Also wie geht's dir damit? Also ich versuche es immer wieder und dann ist es halt so, das ist schon sehr unbequem. Und jetzt frage ich mich gerade, gibt es vielleicht so eine Art, also wenn man sich hinstellt und sagt, das ist eigentlich eine gute Idee, moralische Selbstverpflichtung, dass man sagt, ich nutze jetzt halt keine großen, keine Ahnung, Anbieter von gemeinsam bearbeitbaren Dokumenten, sondern installiere das auf meinem eigenen Server?
Also ich finde das auch eine total super Idee und ich habe auch immer wieder so Momente, wo ich denke, ich muss das jetzt auch machen. Und dann sage ich halt, ne, was ich diesem Dokument, das man gemeinsam bearbeiten kann, ade und versuche mich an einem anderen Produkt und stelle dann irgendwie fest, ich nutze es dann am Ende doch nicht wirklich, sondern ich unternehme immer nur den Versuch. Und dann lande ich doch irgendwie immer wieder bei den großen Anbietern, die eben zentral und nicht dezentral arbeiten, weil es doch so viel bequemer ist. Da muss ich mir schon echt an mein eigenes Näschen fassen, obwohl ich es ganz toll finden würde, gerade aus diesem Solidaritätsgedanken heraus und an so dem Glauben an eine bessere Welt, ja, dezentrale Dienste zu nutzen.
Dann lass uns mal, also das ist ja sozusagen, kann man sagen, also man könnte auch das Argument bringen, das ist ja von der Arbeit her schwierig, aber man könnte das andere nehmen, worüber wir in der Sendung gesprochen haben, das Ironiefreie. Ne? Also das nicht, dass man Ironie vergisst, aber dass man sagt, okay, vielleicht nicht immer ironisch argumentieren oder reagieren, sondern auch mal Haltung zeigen. Glaubst du, das ist umsetzbar? So als guter Vorsatz des heutigen Tages?
Ich glaube, das ist absolut umsetzbar. Ich würde auch behaupten, keiner ist ja permanent und immer ironisch. Es ist nur so, dass das, glaube ich, das ist, was im Internet besonders gut geteilt wird. Und dadurch entsteht so ein Eindruck, die Timeline wäre voll und überschwemmt mit lauter Ironie. Dabei gibt es diese Haltung auch, aber sie fallen uns vielleicht eben nicht so auf oder mir fallen sie nicht so auf. Und das ist natürlich schade, denn die gibt es und ich bin mir sicher, die sind da.
Na, wo sie auf jeden Fall sind, fand ich auch, sie waren hier in der Sendung, weil Joshua Kohn, der Autor des Interviews, dessen Interview gehört haben, der hat ja im Prinzip also eine Ironie auf einem Meta-Level zum Funktionieren gebracht, die mir den Kopf zum Platzen bringt. Er hat ein Buch geschrieben und dabei so getan, als hätte er mit anderen Leuten zusammengeschrieben und gecopy-pastet aus dem Internet. Also all das, was
aber
das
stimmt
Internet,
ja alles nicht.
Es stimmt
ja
nicht. Und das ist auf so eine schöne Art doppelt ironisch, bezieht aber gleichzeitig Haltung, dass ich denke, das muss vielleicht möglich sein.
Damit sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende von Breitband angekommen. Ja, mit einem süß-sauren Ausblick auf das Internet verabschiedet sich jetzt unser Moderatorenduo Markus Richter und Theresa Sickert.
Wir fragmentieren uns jetzt quasi
genau
wieder. Und hier geht es natürlich aber weiter, erst mit den Nachrichten und dann mit dem Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Und vorher haben wir aber noch eine Netzmusik, die aus Russland kommt, und sein Album hat der King Shi dann vielleicht auch passenderweise Red genannt. Der Track heißt Walk und damit sagen wir nochmal Tschüss.
Tschüss.